Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 3. Oktober 2011 zum Thema Genug vom Einheitsgewandel aus Bangladesch und Burkina Faso. Zu Gast sind die Gebrüder Stitch, Moritz Piffel und Michael Lanner, Marketingprofis, Denim-Designer und Mass-Jeans-Schneider. Gastgeberin ist Dominika Meindl.
Okay, schönen guten Abend, willkommen zum Kepler Salon. Sie dürfen sich durchaus auch in die erste Reihe setzen, ja, mit den Füßen, wie Sie wollen. Also wenn es von hinten auch geht, können Sie ruhig auch hinten sitzen bleiben. Das heutige Thema ist genug vom Einheitsgewandel aus Bangladesch und Burkina Faso, wie auch immer. Wichtig ist, Burkina Faso wird es richtig heißen, wenn es kein Wortspiel wäre, das zum Thema überleitet, weg vom Einheitsgewandel, das ja in der dritten Welt zumeist unter billigen und ebenso unwürdigen Umständen gefertigt wird. Meine Gäste sind Moritz Piffel und Michael Lanner aus Wien, also wohn- und lebhaft in Wien, die unter dem Label Gebrüder Stitch Jeans nicht als Massen, sondern als Maßanfertigung produzieren. Bevor ich Ihnen den Vortrag überlasse, noch ganz kurz organisatorisches. Wie immer gilt, das Gästebuch hinten liegt auf. Sie können sich gerne eintragen. Sie können Mitglied werden des Vereins der Freunde des Kepler Salons. Auch dafür wird es Formulare geben. Dann bleibt, bevor es richtig losgeht, nur die Vorstellung meiner selbst. Ich bin Dominika Meindl, Schriftstellerin und Journalistin, und ich freue mich sehr, heute die Gebrüder Stitch als Gäste haben zu dürfen. Denn es ist ja so, Hosenkauf ist Vertrauenssache. Sie kennen bestimmt das Problem, und wenn Sie es nicht kennen, seien Sie glücklich, die richtige Hose zu finden, die zugleich identitätsstiftend ist. Also es darf nicht jeder damit herumlaufen. Sie muss billig sein. Bei Kick gibt es jetzt gerade Hosen um 12,99 Jeans. Aber wer geht schon zu Kick? Und das Problem der Hose, die unten nicht zu lang ist und nicht zu kurz und achtern nicht blodert, vorne nicht zwickt. Die Gebrüder Stitch haben als Gegenmaßnahme zur Beglückung des Volkes und zur Beschenkung des Volkes mit den besten Hosen, die sie anfertigen können, eben dieses Label Gebrüder Stitch gegründet. Ich war ursprünglich Werbefuzis, steht auf eurer Homepage. Und heute könnt ihr euch der Aufträge kaum erwehren. Bitte erzählt uns was über eure Hosen.
Hallo, guten Abend. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich hätte am Anfang zwei organisatorische Dinge. Wir würden euch gerne ein paar Fotos zeigen, während wir am Anfang kurz unsere Geschichte erzählen. Das heißt, es wäre klasse, wenn ihr vier von da hinten euch, ich weiß nicht, bis dorthin ist es relativ weit, seht ihr gut auf den, also gegebenenfalls, falls ihr es nicht seht, einfach da dann bitte umsetzen. Erstens und zweitens, bitte, wenn irgendwelche Fragen sind, immer gleich reinstellen, unterbrechen. Und ich beginne jetzt mal mit dem Ort, an dem alles begann. Das ist das Café Phil in der Wiener Gumpendorfer Straße. Zwei Bekannte treffen sich auf ein Café. Mike und ich kennen uns seit 7 oder 8 Jahren. Wie es so üblich ist, wenn Bekannte einen Kaffee trinken, wir haben damit gerechnet, dass das 1 Stunde oder 1,5 Stunden vielleicht dauern wird. Begonnen hat es 4 am Nachmittag, und irgendwie nach 1/2 Stunde ist die Schnapsidee aufgetaucht, machen wir irgendwas mit Jeans. Und der Kaffee hat dann, glaube ich, 12 Stunden gedauert und beim Würstelstand irgendwann in der Nacht geendet. Und die Idee hat uns von dem Zeitpunkt, das war im Sommer 2009, verfolgt. Wir sind dann ein paar Tage später nach Berlin geflogen, auf die Bread and Butter, das ist die große Streetwear-Messe. Dorthin findet man von Levi's über G-Star bis runter zu günstigeren Marken, ist alles dort, was Rang und Namen hat. Und wir haben uns das dort einmal ein Bild gemacht, irgendwie von den Marken, wie die Marken funktionieren, wollten schauen, wo produziert wird, welche nachhaltigen Labels es dort gibt und haben dann irgendwie recht flott den Eindruck gehabt, dass das eigentlich alles das Gleiche ist. Das sind überall Zapfsäulen, Cowboys, eher machoide Bilderwelten, Industrywear. Das heißt, das ist einmal für uns als Marketing-Leute war mal der erste Eindruck, dass das alles das Gleiche ist. Bei den Labels, die ökosozial produzieren, haben wir dann eigentlich wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandergesetzt hat und nachgefragt hat oder sie Informationen besorgt hat, war das auch nicht so zufriedenstellend und klar, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es hat sich herausgestellt, dass ich habe früher, wenn ich irgendwo bei einer Hose gesehen habe, Organic Cotton, war das für mich eine gute Hose und ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich alles, was mit der Hose zu tun hat, Hand und Fuß hat, sind wir dann sehr rasch drauf gekommen, dass das nicht so ist, sondern dass das einfach nur bedeutet, dass gewisse Komponenten oder Bestandteile von der Hose eben aus organischer Baumwolle sind. Wir haben dann uns gedacht, na, das ist wahrscheinlich eh relativ einfach und sind in Wien in der Maria-Hilfer-Straße zum Kommolka gegangen, das ist ein Stoffgeschäft, haben uns da zur Burda Schnitthäftel gekauft, Stoffe gekauft und uns zur Nähmaschine gestellt und haben einmal begonnen, da voller Motivation unsere ersten Hosen zu schneidern, sind dann aber trotz tagelangen Herumgewurstels irgendwie draufgekommen, dass das doch nicht so einfach ist, wie wir glaubt haben. Ja.
Hattet ihr denn irgendwelche näherischen Vorkenntnisse? Das wirkt nein, jetzt nein. Nicht.
Also ich habe eine Kindheitserinnerung am... Nein, gar nichts. Ich habe eine Kindheitserinnerung am Schoß meiner Großmutter, irgendwelche Knöpfe annähen, aber das war zu dem Zeitpunkt auch schon 25 Jahre her. Und wir haben beide, also ich habe sogar in Handarbeiten meistens eine Mahnung gehabt, also eher zwei linke Hände. Und wir haben unser bisheriges Berufsleben ausschließlich im Agentur, Marketing, Keiler und Werber Bereich verbracht und haben weder von Design noch von textiler Verarbeitung einen Plan gehabt. Ja. Das hat sich dann auch gerecht zu dem Zeitpunkt, wo wir die ersten Hosen gemacht haben. Also die waren ziemlich bescheiden, muss man sagen. Und dann haben wir eigentlich gewusst, okay, wir müssen uns Leute suchen, die uns einfach beibringen, wie das funktioniert und wie der Hase läuft. Dann sind wir wir haben mal alle Leute in unserem Umfeld irgendwie narrisch gemacht, die irgendwas mit Mode zu tun haben und sind dann über viele, viele Umwege und Messen und Rumfragen an zwei Jungs in Deutschland geraten, den Guido und den Sam. Und die haben uns beigebracht, wie man mit Schmirgelpapier Dremel, Schleifer und einfachen Mitteln in die Hosen so Löcher reinmacht und die ganzen Just-Effekte macht, wie man es jetzt auf der Hosen sieht. Also die Hose haben wir damals in Ulm, also das war die erste Hose, die ich selber gewaschen und verunstaltet habe. Und haben uns dann einen Nählehrer gesucht, den Walter, der Modeschule gemacht hat und an der Angewandten unterrichtet und uns die Basics, Schnitte zeichnen, Schnitte gradieren, Änderungen machen, wie macht man gerade Naht, beigebracht hat und haben dann einfach drauf los genäht. Haben im Chemielabor einen Workshop gemacht, wo es um Farbstoffe Färben, Aufhellen von unterschiedlichen Farben gegangen ist. Also unser Ziel war einfach alles über Hosen zu lernen, was es gibt. Wir waren in Fabriken in China, in Ungarn, in Italien, in Deutschland. Wir waren auf allen Branchenmessen und unser Ziel war es, richtig lässige Hosen zu machen, die komplett nachhaltig sind und die als Einzelstück dann wirklich so sind, wie es der Kunde haben will. bei allen Gesprächen mit Industriepartnern war es so, dass uns die Leute immer gesagt haben, naja, in den Stückzahlen, das geht nicht. Wenn man irgendwas bestellt, muss man, also wenn man Stoff haben will, muss man 5 Kilometer bestellen. Wenn man Knöpfe haben will, muss man 20.000 bestellen. Alles ist irrsinnig teuer. Und wir haben halt zuerst geglaubt, ja, wir überlegen uns ein schlaues Konzept und den Rest kann man dann irgendwo bestellen, zukaufen, einkaufen. Und dann hat sich eigentlich stückweise immer mehr herausgestellt, dass so wie wir die Dinge haben wollten, mit dem Budget, das wir gehabt haben, in den kleinen Stückzahlen, müssen wir eigentlich so gut wie alles selber machen. Und in einem Prozess, der so über ein halbes Jahr gegangen ist, hat sich dann mehr oder weniger herausgestellt, dass wir, wenn wir das, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, machen wollen, dass wir alles selber machen müssen.
Während einer Erwerbstätigkeit oder wie habt ihr diese sich intensive
Nein, Tage? Also wir haben unsere, wir haben zu dem Zeitpunkt auf alle anderen Tätigkeiten, also im November 2009 war es so, dass wir gesagt haben, wir gehen das jetzt Vollzeit an, haben unsere Fixkosten komplett reduziert, Auto weg, Wohnung weg, Handy auf Discount-Bob, zu Freunden auf die Couch, haben unsere Kohle zusammengekratzt, haben gesagt, okay, also mit dem relativ beschert. Wir haben vorher immer gut verdient, aber eigentlich eher von der Hand in den Mund. Und das, je besser wir verdient haben, desto mehr haben wir ausgegeben. Das heißt, wir sind keine großen Sparfüchse gewesen. Und alles, was wir zusammen, also unsere Ersparnisse waren 10.000 Euro gemeinsam. Und wir haben uns halt in den Kopf gesetzt, mit den 10.000 Euro jetzt Jeans zu machen. Ja. Und uns, also mit 10.000 Euro wäre es nicht möglich gewesen, einen dauerhaften Betrieb zu eröffnen. Deswegen haben wir uns gedacht, okay, wir mieten uns in einer Galerie ein. Das sind jetzt Fotos von den Galerieräumen. Mieten die für 3 Monate, mieten uns Nähmaschinen, kaufen uns ein paar Stoffrollen, stellen uns rein und ja, wenn wir alles vorher 3-4 Mal probiert haben, wird das reichen, weil wir eigentlich davon ausgegangen sind, dass da, also das ist in der, die Lage ist okay, aber das ist jetzt nicht die Marie-Hilfer-Straße, also wir haben damit gerechnet, dass vielleicht in der Woche 2-3 Leute sich da zu uns hin verirren und dann haben wir eh in Ruhe Zeit, die Hosen 5-mal zu machen, bis sie passen. Ja. Vom Shop-Ausstattungsbudget her war es so, dass zum Beispiel dieser Trockner für 1 Euro auf eBay dann ein neues Zuhause gefunden hat. Also am Anfang beim ersten Einschalten haben wir geglaubt, er brennt durch, weil es furchtbar gestunken hat. Aber ich glaube, das war nur, weil er einfach ein paar Jahre alt, dürfte nicht in Betrieb gewesen sein. Und irgendwelche Staubreste haben sich dann so aufgelöst. Ja. Dann ja, haben wir einfach irgendwelche Möbel vom Sperrmüll oder von irgendwelchen Freunden, alles Mögliche irgendwie eingesammelt. Caritas-Laden war eigentlich unser zentraler Shop-Design-Lieferant und haben uns halt alles irgendwie zusammengeschnorrt oder zusammenbastelt. Das ist hier der Antransport der gemieteten Nähmaschinen. Der Mike hat Gott sei Dank einen Bekannten, der beim Lutz arbeitet und uns dankenswerterweise dann den LKW zur Verfügung gestellt hat. Es gibt im Burgenland so einen Nähmaschinentandler oder Händler, ja, der in den letzten 20 Jahren sind in Österreich klarerweise viele, viele Nähmaschinen auch verkauft worden bei Betriebsauflösungen und der hat da einiges zusammengehortet. Und der Mike ist runtergefahren und hat sich dann mit ihm einfach ausgeschnapst, dass er uns die Maschinen borgt für ein kleines Dankeschön und wenn es bei uns gut läuft, dass wir die dann eben kaufen, was wir mittlerweile gemacht haben. Ja. Da hier sieht man schon den Galerieraum so halb eingerichtet. Wir haben da ins Schaufenster rein die Maschinen gestellt. Wir wollten das, also dass man nicht irgendwie fertige Hosen in die Auslage stellt, sondern die Arbeit. Das war für uns von Anfang an ein wichtiger Bestandteil vom Konzept, dass man, dass die, normal ist ja die Verkaufsstätte und die Produktionsstätte getrennt und mittlerweile auch viele oder meistens auch auf anderen Kontinenten. Und wir wollten, dass man bei uns einfach reinkommt und sieht, wo und wie die Hosen produziert werden. Und ja, wenn man dann reingeht und die Stoffe sieht und die Maschinen sieht, dann kommt auch so ein bisschen Schneideratmosphäre gleich mit und dadurch wird eigentlich die Tatsache, dass die Hosen auf Maß produziert werden, auch gleich mit transportiert. Das war so die Idee dahinter. Ja. Unser Ziel war es, dass wir, dass es preislich bei uns dort losgeht, wo es bei Diesel aufhört. Da haben wir schon im Vorfeld ausrechnen können, dass das schwierig wird. Also Zielpreis war so 200. Bei einer komplett lokal gefertigten Hose, die vom Zuschnitt bis zur Waschung lokal entsteht, geht sich das nicht wirklich aus. Deswegen haben wir uns überlegt, ein Halbfertigprodukt zu machen, das es zusätzlich zur volllokalen Hose geben soll. Und da war die Idee, dass man das industriell in einem Fairtrade-zertifizierten Betrieb vorfertigen lassen und dann so halbfertige Hosen zu uns nach Wien kommen, die wir dann auf Kundenmaß entfertigen. Wir haben dann alle Fairtrade-Produzenten, die es in Europa gibt, angeschrieben. Einer hat geantwortet. Die haben dann gesagt, ja, sie kommen nach Wien. Dann habe ich zu Mike gesagt, ja, wissen die eh so quasi, um welche Stückzahlen es geht und wie wir aufgestellt sind. Und dann Mike hat gesagt, ja, ich weiß nicht, dann haben wir nochmal runtergeschrieben, ja, also was bei uns Sache ist, dass wir kein Büro haben, wo wir uns treffen können und worum es geht. Und sie haben gesagt, ja, passt, sie kommen mit CEO, CFO, bla 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 und 5 Mann hoch. Dann haben wir noch einmal verdeutlicht, worum es geht, dann sind die tatsächlich gekommen. Und wir waren schon ein bisschen aufgeregt, haben die im Hotel abgeholt und haben uns überlegt, wo wir jetzt mit denen essen gehen. Gewesen ist dann so, dass dann irgendwann das Thema, wie man zum ersten Mal in Wien Würstelstand aufgetaucht ist. Hier sieht man uns am Graben mit unseren, mit den Italienern am Würstelstand. Und das ist einer der größten italienischen Jeansproduzenten, die produzieren 5 Millionen Hosen im Jahr. Und wir sind dann 14 Tage später runtergeflogen nach Italien und die haben sich eine Woche Zeit genommen, mit uns die komplette Produktionsstraße umgestellt für 100 Stück halbfertige Hosen, die wir dort einkauft haben. Also da haben wir irrsinniges Glück gehabt und ist bis heute nicht ganz erklärlich, warum die das gemacht haben, weil die haben, glaube ich, dann für irgendwelche Pasta-Einladungen in Italien mehr Geld ausgegeben, als wir dann für die Hosen bis jetzt. Ja. Aber halbfertige Hose bedeutet, dass also die Hose hat ein Vorderblatt und ein Hinterblatt. Und wir kriegen 2 Hosenhälften, die also hier an der Innen- und an der Außennaht nicht vernäht sind, die viel zu lang sind und viel zu weit und kerzengrad runtergehen. Und aus so einer Halbfertighose können wir dann von der Mick Jagger Röhre bis zur Art Garfunkel Glockenhose für 1,50 bis 2,10 Meter jede Beinpassform rausbringen. Ja. Ja. Also,
danke. Ganz kurz, wir nehmen es nämlich auf. Ich habe es jetzt noch ohne Mikrofon, weil es meistens selbst erklärt, aber wer eine Frage hat, einfach ins Mikrofon. Danke.
Ja, mich hätte einfach interessiert, welche Beweggründe die wirklich gehabt haben. Habt ihr sie gefragt? Es ist ja wirklich ungewöhnlich, dass die 100 Stückzahlen dafür echt die ganze Produktionsstraße da umstellen und also das ist ein Riesenaufwand. Ich finde es toll, dass die das machen, aber ja, warum?
Ja, also ich kann auch sprechen. Ja, nur so. Der Moritz wahnsinnig gern redet und ich unterbreche ihn einfach ungern. Im Grunde ist es gar nicht so überraschend, warum die das gemacht haben. Wir haben sie nie konkret danach gefragt, aber die Situation ist so in der Textilproduktion, dass seit Jahren einfach Produktionen sehr stark zuerst von Mitteleuropa nach Südeuropa, Südosteuropa abgewandert sind, in den letzten Jahren sehr stark nach Fernost, plus speziell was jetzt Jeans betrifft in die Türkei, aber immer stärker eben nach Burkina Faso, nach Bangladesch. China ist schon wieder an so einem Punkt, wo die Produktionskosten zum Teil schon wieder zu teuer werden für die ganz großen Produktionen. Und Italien ist seit jeher gemeinsam mit den USA, gemeinsam mit der Türkei, gemeinsam mit Japan einer der größten Webereien und Jeans-Produktionsländer, insbesondere für Premium-Jeans, also Jeans, die dann am Markt mit jenseits der 100 Euro gehandelt werden. Und was man dort sieht, ist, dass einfach große Teile dieser Industrie abwandern nach Fernost. Da, wo unser Produzent sitzt, das ist das Metaurotal, das ist in der Nähe von Bologna, wo traditionellerweise, also es heißt auch Blue Valley, weil dort einfach sehr viele Jeans-Fabriken, Manufakturen waren. Die Fabrik jetzt, das ist Blue Line, eben dort im Metaurotal, die fertigen, also haben schon mal viel mehr gefertigt und sind einer der letzten großen Konfektionsdienstleister dort. Und das, was deren Motivation einfach ist, ist, dass sie versuchen müssen, irgendwie neue Konzepte dort auch runterzukriegen. Und sie sind von den Lohnkosten her einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Und die spüren einfach, auch die jetzt schon, obwohl sie sehr groß sind, spüren schon den Druck. Und man muss sich in den nächsten Jahren einfach irgendwas überlegen, wie man damit umgeht. Und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation. Ja, es ist also für die Italiener, insbesondere jetzt unser Geschäftsmodell oder das Konzept der ökosozialen Jeans, für die extrem schwer greifbar, weil Italiener, also in Italien ist das einfach kein Markt, da muss eine Jeans einfach fesch sein, aber die muss nicht öko sein.
Die verstehen das einfach auch gar nicht.
Es waren aber immer wieder die Fragen, ob das echt so ein Markt ist in Österreich und Deutschland, weil die das nicht begreifen. Es muss aber nur schön sein, High Fashion, das ist alles Fashion, aber Ökologie ist für die einfach kein Thema. Aber irgendwie haben wir sie, glaube ich, in den zahlreichen Gesprächen doch irgendwie begeistern können. Und wenn jetzt, ich sage mal, die haben schon ein bisschen ein Budget, nachdem sie 6 Millionen Hosen im Jahr fertigen, das Risiko ist jetzt überschaubar für die, wenn sie mal 200 Hosen plus ein paar Pizza- und Pasta-Einladungen investieren. Aber es war trotzdem schwieriger. Also es hat speziell jetzt der Finanzchef in der Firma war nicht so überzeugt von dem Konzept.
Ja, und jetzt? Arbeitet ihr noch zusammen mit denen?
Jein. Also es ist so, dass wir, die Kooperation besteht noch. Wir produzieren im Moment, aber muss man sagen, doch wieder, also anfangs war die Relation, wir haben zwei Produktlinien gehabt oder haben wir nach wie vor. Das ist der Schneidersitz. Der Schneidersitz ist dieses Halbkonfektionsmodell, wo Rohteile aus Italien kommen, die dann auf Maß geändert werden. Und der Sonntagszwirn ist das Vollmaßmodell, das zu 100% in Wien gefertigt wird. Und ursprünglich war die Relation 80% Halbkonfektion mit Wertschöpfung in Italien, so 20% Wien. Jetzt ist es, hätte ich geschätzt,
fast umgekehrt.
Ja, wahrscheinlich so 70% in Wien, 30% in Italien. Und das liegt an den geringen, also wir sind ja mittlerweile ein bisschen schlauer geworden, Gott sei Dank. Ursprünglich haben wir geglaubt, indem man einen Teil der Wertschöpfungskette in einen industriellen Betrieb nach Italien verlegen, dass wir so einfach doch große Kostenvorteile haben in der Produktion und dass die Produkte dementsprechend auch günstiger am Markt platzieren können. Mittlerweile ist klar, dass der Teil der Wertschöpfung, der in Italien war, das vielleicht 15% ausmachen maximal und eben mit dem intensiven Beratungsprozess, mit der restlichen Konfektion, mit den Änderungen, mit der Reklamationsbehandlung in Österreich trotzdem einfach mindestens 85% der Wertschöpfung hier entstehen. Und wir halt jetzt im Moment durch den Abzug von Kapazitäten aus Italien den Nachteil haben von 15 Euro Produktionskosten, die wir jetzt mehr haben dadurch, haben aber den Vorteil, dass einfach wenig Kapital gebunden ist, weil alles, also die Vorteile der Maßkonfektion ist unter anderem der Vorteil, dass man
nichts auf Lager hat und kein Kapital gebunden ist. Den haben wir ein bisschen reduziert mit dieser Halbkonfektionssache, dann haben wir jetzt halbfertige Teile auf Lager. Und der Nachteil, also weniger, also mehr Kapitalbindung, plus, was haben wir sonst noch für Nachteile? Herr Kollege. Also es war dann das Kapital plus eben, dass man Teile eben vorfertigt, die dann entsprechend mit bestimmten Garnen, also es ist ein komplettes Vorderteil, ist ja schon gefertigt. Und das wird dann, haben wir dann einfach vereinfacht, im typischen Jeans Cognac Braun zum Beispiel gefertigt. So sind die meisten Hosen einfach am Markt, aber mit einem Cognac Braun. Und das ist natürlich dann auch schon festgelegt bei den Halbkonfektionsmodellen. Plus es sind einfach nur bestimmte Denims, mit denen diese Halbkonfektionsteile genäht sind. Und die Nachteile haben wir nicht beim Vollmaßmodell.
Was du wahrscheinlich vorher sagen wolltest, ist, wir haben natürlich ganz einen anderen Vorlauf. Wenn wir jetzt in Italien bestellen, also trotz, obwohl die so kooperativ waren, 30 Stück machen es uns nicht und es dauert einfach mehrere Wochen, bis aus Italien ein Ware kommt. Ja. Alles, was wir in Wien voll lokal produzieren, sind wir einfach flexibler und schneller unterwegs und haben keine Mindestmengen, klarerweise. Ja.
Genau.
So, jetzt, also das war, wir schreiben ungefähr Dezember 2009 zu dem Zeitpunkt, haben den Raum schon angemietet für Mai 2010 und haben also einen ziemlich engen Countdown gehabt und eigentlich noch sehr wenig Ahnung und Plan. Ja. Und die Zeit vergeht dann ja immer schneller, als einem lieb ist und als man glaubt. Jetzt mache ich einen kurzen Sprung vor um 3-4 Monate. Es ist ein Monat vor der Shop-Eröffnung. Und da wir beide große Marketing-Fuzis und Strategen sind, der Name muss natürlich super sein vom Label. Das muss alle Stückerl spielen. Und es war immer so, wenn mir ein Name taugt hat, hat der Mike furchtbar gefunden und umgekehrt. Und wir haben das immer wieder ausgeschoben. Wir haben im Jänner keinen gefunden, im Februar keinen, im März, April. Und jetzt haben wir gewusst, okay, wir müssen jetzt für die Produktion der Hosen, für die Halbfertigen, fürs Branding und für die ersten Marketingmaßnahmen, wir brauchen jetzt einen Namen. Ja. Und wir haben uns nicht einigen können und haben es nochmal ausgeschoben und wieder neu. Und dann war wirklich der am allerletzten Abdruck. Wir haben gewusst, wir müssen 2 Tage später müssen wir mit unsere Sackerl bedrucken und die Stoffe bedrucken und wir brauchen jetzt einfach einen Namen. Und dann haben wir uns ja in der Verzweiflung irgendwie die 5 am wenigsten schlechten Namen einfach an jeder an 5 Freunde geschickt und die gebeten, dass sie per SMS abstimmen. Dann hat es noch Diskussionen gegeben, wer jetzt wen nominiert und wie viele Frauen dabei sind und hin und her. Und ja. Und dann ist, lange Rede, kurzer Sinn, Gebrüder Stitch rausgekommen. Und im nächsten Schritt haben wir ein Logo gebraucht. Das war jetzt so eine Vorstufe oder irgendwie so der erste Entwurf. Und dann ist die Idee eben aufgekommen mit den 2 Gesichtern, für die wir uns dann im Endeffekt auch entschieden haben. Also die Intention war, dass Gebrüder das traditionelle Schneiderhandwerk und die lokale Fertigung repräsentiert und Stitch dafür stehen soll, dass es eine neue Interpretation von dem Handwerk ist und neues zeitgemäßes Konzept. Ja. Das wollte man dann eben auch im Logo so umsetzen, mit den relativ bunten Farben, mit denen wir arbeiten und eben als Konterpart die 2 Gesichter, die ja eigentlich eher von Unternehmungen aus dem vorletzten Jahrhundert bekannt sind, wo irgendwie die Firmeneigner auch die persönliche Absenderschaft vom Produkt übernehmen. Das hat uns aber eigentlich gefallen, weil es eben auch den lokalen Produktionskontext und das individualisierte Design repräsentiert. Dann ist es sofort in die Siebdruckwerkstatt gegangen. Bei uns ist so, dass die Hosen innen mit einem Stoff gefüttert sind, den wir selber mit Siebdruck gestalten, also die Taschenbeutel und da der Bund. Das ist die Siebdruckwerkstatt von der Angewandten. in Wien, wo man das bedruckt haben. Wie bitte? Es ist so, dass wir am Anfang mit der Unterstützung von einem Studenten das gedruckt haben, der uns auch gezeigt hat, wie man das macht. Und dann dort Studenten kennengelernt haben während dem Drucken, die uns jetzt auch noch beim Drucken unterstützen. Da sieht man uns mit dem, das ist das Hosenmonster heißt das, das ist eine Maschine. Wenn ihr euch vorher erinnert, an das eine Schmirgelbild, da war die Hose aufgeblasen und so horizontal, dort also über diese schwarzen Steher zieht man die Hose drüber und blast sie auf und macht dann mit der Hand die Just-Effekte rein. Ja. Die Maschine hat uns der Bruder von Mike zusammengeschweißt und das ist schon in der Galerie-Location, wo die Maschine angeliefert wird. Jetzt sind wir 10 Tage vor der Eröffnung vom Store. Wir haben uns eine Buttonmaschine gekauft und haben uns eben überlegt, dass wir eine Opening Party machen werden bei uns im Geschäft und dafür Flyer mit Buttons und das Volk bringen. Das war die Eröffnungsparty. Und dann war es so, dass eigentlich nach dem Opening gleich ein ganzer Haufen Blogbeiträge waren. Ich habe jetzt den rausgesucht, weil das eine Linzer Bloggerin ist, die Frau Jonasson, die so einen sehr lässigen Blog für ökofaire Mode hat. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass oft ist ja so, dass dann die Journalisten von den Bloggern abschreiben und dann waren recht flott gleich mal im Falter was und im Standard was. Und dann war es so, wir haben eben geglaubt, dass vielleicht in der Woche 1-2 Kunden kommen. Es waren dann eigentlich von Anfang an war die Bude ziemlich voll. Und das ganze tolle Veranstaltungs- und Marketingprogramm, das wir für die 3 Monate, die wir dort waren, uns überlegt haben, damit wir überhaupt Leute zu uns in den Laden kriegen, hat uns eigentlich nur von der Arbeit abgehalten. Das heißt, wir haben gleich von Anfang an volle Auftragsbücher gehabt und aber blöderweise jeden zweiten Tag irgendein Sau abstechen und irgendein Remi-Demi, weil wir eben wirklich geglaubt haben, dass wir die Leute zu uns, ich mache das jetzt nur im Schnelldurchlauf, das war zum Beispiel eine Veranstaltung, die wir zusammen mit dem Radlager gemacht haben. Das ist so ein Wiener Laden für Retro-Bikes. Dann hat es im Geschäft so einen Fotoautomaten gegeben, wo sich die Leute den nimm dich Automaten, wo man sich im Laden fotografieren hat können. Dann, das war der Blue Poetry Slam, so eine Poetenveranstaltung, wo Dichter, also du kannst besser erklären, was ein Poetry Slam ist.
Man hat 5 Minuten Zeit. Ja. Seid ihr streng? Habt ihr 5 Minuten Zeit geachtet?
Ich glaube sogar weniger.
Hm. Ja. Nein, es ist ein Dichterwettstreit, der die Oldschool-Erklärung dafür. Das Publikum entscheidet, wer ins Finale einzieht, beziehungsweise, ich weiß nicht, was habt ihr für Preise gehabt, bei uns ist immer gefüllt.
Eine Hose.
Das ist viel zu großzügig. Bei uns wird immer Socken durchgegeben, riesige alte Socken und da sind Münzen und einmal war ein halbes Kilo Schinken drinnen. Genau, Poetry Slam.
Das war ein Produkt, das wir präsentiert haben, die Velostitch, die Radl-Jeans. Die hat verschiedene Design- oder Merkmale, die halt extra zum Radlfahren sind, dass du am rechten Hosenbein am Magneten, den du zumachen kannst. Dann hat sie da hier einen Lüftungsschlitz. Der Bikerbund ist hinten hochgezogen, damit Maurerdekolleté nicht rauskommt.
Schnell an, der da.
Ah ja.
Nein. Okay. Also das ist der Lüftungsschlitz. Auf eurer Oberschenkellüftung. Und dann gibt es eben diesen Magneten, damit eben die Hose, also es gibt da oft diese Bandeln mit Gummis und Metall und allem möglichen. die klippt man einfach weg, dann ist die Hose eng und kann nicht mehr in die Kurbel und wenn man normal geht, ist es offen. Dann ist sie, hat sie vorne einen tiefer gelegten Bund, damit eben genügend Platz ist, wenn man am Radl sitzt. Sie hat da vorne eine nach vorn versetzte Schrittnaht, damit die Kreuznaht unten einfach nicht genau im Schritt ist und sie aufreibt. Und sie hat hinten, dann, also bei mir sitzt sie jetzt ein bisschen tiefer, weil ich so wollte, aber normalerweise sitzt die so und hat eben einen hochgezogenen Bund, damit es kein Maurerdekolleté gibt beim Radfahren. Und was hat sie noch? Also sie hat noch einen Schleiferl drauf, das ist speziell für die Fahrradboten, die hängen da ihre Lichter drauf und Schlüssel. Und es gibt noch einen U-Lock-Holster, das ist für die Bügelschlösser hinten zum Einhaken. Das ist für die ganz, also es gibt da die sogenannten Single-Speed- und Fixie-Fahrer, die haben teure Räder, wo wenig drauf soll und die sind einfach durchdesignt und da stört selbst so ein Plastikteil, um das Schloss zu fixieren, die haben es dann lieber da hinten. Und ja, die Taschen sind halt so ausgespart, dass der Sattel davor geht und es gibt dann nur diesen Kurbelschutz innen einfach, der doppelt gefertigt ist, dass sie das nicht abreibt.
Aber keine gepolsterten Sitz?
Keine gepolsterten Sitz, weil es bei der Velostitch im Grunde, also sie hat zwar funktionelle Eigenschaften, aber das Produkt, und das ist jetzt wieder Marketing, funktioniert, also das wissen wir mittlerweile aus, also es war ursprünglich der Plan und er funktioniert so. Das Hauptkaufmotiv sind eben nicht die funktionellen Eigenschaften, sondern das Hauptkaufmotiv ist das, dass man das Produkt im Unterschied zum Fahrrad und im Unterschied zu einer Funktionsradbekleidung, damit Sponsoren und Spandex und zugekleistert, eben nicht in die Kanzlei oder ins Büro mitnehmen kann. Und die Velostitch, wenn sie jetzt nicht gerade so ausschaut wie meine, kann man aber ins Büro mitnehmen und an einem Freitag oder so selbst in der Rechtsanwaltskanzlei tragen und zeigt damit, dass man einem bestimmten Lifestyle einfach zugehört und dass man eben ein teures Rad hat und dass man ein cooler Biker ist und kann das über die Hose machen. Also es geht einfach um den Transfer vom coolen Biker-Image auf die Hose. Und das ist das Hauptkaufmotiv. Es war letzte Woche wieder ein Kunde da, der hat 475 Euro ausgegeben für die Hose. Und ich habe ihn dann angesprochen, ob alles passt mit der Hose. Und er hat gesagt, ja, findet er total cool, ist super. Er verwendet es aber nicht zum Radfahren, weil da ist ihm zu schade dafür. Und außerdem, das taugt ihm nicht, aber er findet es eben cool, dass er es herzahlen kann, dass er es hat.
Ja. Geht so, ja. Sie sind Autodidakt. Ja. Sie haben angefangen, Sie hätten genauso gut sagen können, ich baue jetzt ab morgen ein Auto.
Ja.
Jetzt hat Ihnen das mit den Jeans, ich weiß nicht, wie Sie da drauf gekommen sind. Sie sagten ja, eine kleine Schnapsidee war dabei oder was. Irgendwann kommt man
auf. Das war Kaffee.
Ich hole Kaffee. Ja. Irgendwann kommt man auf so ein Ding. Wenn ich das jetzt so sehe, was da draus geworden ist. Als Autodidakt kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie das alles so hinkriegen. Da haben Sie doch bestimmt auch Fachleute, die Ihnen da jetzt sagen, das ist die, so muss man einen Schnitt aufbauen, so muss man, das könnten wir so machen und so machen. Denn das geht ja nun schon wirklich in,
da geht es ja schon zur Sache. Teams, ja.
Ja, da geht es ja schon zur Sache, nicht?
Also die Vermutung ist es so wie bei Milli Vanilli, wir singen gar nicht selber, sondern.
Bitte?
Also wir sind Autodidakt, wir haben beide keinerlei Mode- oder Nähausbildung im klassischen Sinn. Was wir schon, denke ich, sind, ist, wir haben gewiss, weiß nicht, wie man das nennt, aber so dieses, so ein Unternehmergedanken irgendwie. Wir waren die letzten Jahre beide selbstständig und ist jetzt nicht das erste selbstständige Unternehmen, das wir machen. Der Antrieb jetzt, also ein Auto hätte es auch werden können, der Antrieb war so ein bisschen zum einen das Nachhaltigkeitsthema, das haben wir spannend gefunden. Und also ich ein bisschen mehr noch als der Moritz das Nachhaltigkeitsthema, der Moritz ein bisschen mehr als ich so das ein Industrieprodukt, eine Industrieikone zu machen, so wie es die zwei Jungs sind. Mit Fritz Kohler in Hamburg gibt, die Cola machen, wo jeder gesagt hat, das ist ja Wahnsinn, wie Cola, so ein Blödsinn, also das kann gar nicht funktionieren. Das war so ein bisschen der Antrieb. Und natürlich haben wir dann, also wir haben jemanden, der auch jetzt noch für uns arbeitet,
ist der Walter Lunzer, der ist ausgebildeter Schneider und Modist, hat dann die Angewandte gemacht in Wien, unterrichtet jetzt an der Angewandten, der ist mit im Boot, der hat uns die ganze Nähtechnik, Schnittzeichnen, Schnitte verändern beigebracht und berät uns nach wie vor. Es gibt eben zwei Jungs in Ulm, die haben wir vorhin schon gesehen, die kommen ursprünglich von Mustang, also von einer großen Jeansfirma, waren dort für Qualitätsmanagement und Design zuständig, haben sich dann selbstständig gemacht mit ganz, also was Speziellen im Grunde, also die sind selbstständige Jeanswaschberater und beraten internationale Jeanslabels bei Jeanswaschungen und Jeansdesign, entwickeln das für die und machen Troubleshooting, wenn es in solchen Produktionen ein Problem gibt, irgendwo in Fernost. Also wieder Hose designt, die schicken die nach Fernost, dort soll sie gemacht werden, die schaffen es aber nicht, dann fliegen die beiden hin, bügeln das aus, erklären es, wie es geht und fliegen wieder zurück. Bei den beiden, die sind wir über 17 Ecken gestoßen, die haben uns eben dieses Jeans-Schleifen, Bearbeiten, Waschen beigebracht. Und so gibt es für jeden Bereich, aus der Marketing-Ecke kommen wir selber. Und so gibt es halt für jeden Bereich irgendwie jemanden, wir sind jetzt nicht auf den Mund gefallen und haben einfach in dem Prozess, der dreiviertel Jahr gedauert hat, circa, bis wir aufgesperrt haben, einfach mit jedem, der irgendwie was mit Textil, Jeans, was er immer aus dem Bereich zu tun hatte, gesprochen und versucht da alles rauszukitzeln, was nur geht.
Und mittlerweile ist es halt so, dass wir auch Mitarbeiter haben, die eben Modeschule gemacht haben, Angewandte gemacht haben, Schneidermeister sind. Ja. Wir haben jetzt im Moment, sind wir so 5-6 Leute, wobei nicht alle davon Vollzeit angestellt sind. Schreckt zu wenige, viel zu wenig. Ja. Ja. Also es ist der aktuelle, wenn wir voll ankurbeln und schon mit Zulieferbetrieben, die teilweise Arbeitsschritte in Wien übernehmen, schaffen wir 50 Hosen im Monat. Ja.
50 Hosen im Monat?
Ja, was sehr, sehr wenig ist. Das heißt, wenn man die Arbeitsstunden von allen Menschen, die jetzt bei uns in der Werkstatt herumwuseln, durch die Anzahl der Hosen dividiert, dann stecken in einer Hose über 20 Stunden. Ja. Da sind aber klarerweise irgendwelche Rauchpausen, Mittagspausen, Material einkaufen, Kundengespräche, da ist halt alles Mögliche drinnen. Ja. Wir können es jetzt, da wir keine jetzt ganz detaillierte Zeiterfassung haben und auf einzelne Arbeitsschritte das runterbrechen, können wir jetzt gar nicht sagen, wo die Zeit dann wirklich reingeht und wir wissen, dass man, also wir würden gerne mehr Hosen produzieren, wir könnten auch mehr Hosen verkaufen, aber wir sind jetzt einfach von den Strukturen und vom Setup her einfach nicht weiter oder nicht weit genug, um mehr zu machen.
Ja. Aber der Markt scheint ja wirklich durchaus da zu sein, dass ich mir jetzt eine Hose was kosten die im Durchschnitt? 400-500?
Also, losgehen tut es bei 220 und raufgehen tut es bis 500 und der Durchschnitts-VK ist jetzt...
Sind 260 netto.
Also der Markt dafür ist auf jeden Fall da.
Ja, es ist so, dass im Moment ist auch ziemlich umständlich, dass man eigentlich zu einer Hose kommt. Man muss sich online für einen Termin anmelden. Das ist je nachdem, teilweise waren die Wartezeiten zwischendurch schon bis zu 3 Monate, wo man 3 Monate mal warten hat müssen auf einen Termin. Dann ist es so, dass man 1 Monat bis zur Anprobe nochmal warten muss und dann noch einmal 1 Monat, bis die Hose fertig ist. Das ist einfach, weil die Kapazität eben so beschränkt ist. Und da, um auch auf Ihre Frage nochmal kurz zurückzukommen, da hört es dann auch mit unserer Kompetenz schon auf, weil es sind wieder 2 Paar Schuhe, dass man erlässige Hosen hinkriegt und dass man einfach eine Produktion so aufsetzt und gestaltet, dass sie effizient ist und da größere Volumen an Hosen durchgehen. Und da gibt es auch, sagen wir mal, in Österreich relativ wenig Know-how in dem Bereich, weil die letzten Jeans-fertigenden Betriebe, die bei uns produziert haben, haben vor 20 Jahren zugesperrt.
Mich würde interessieren, woher bekommen Sie die Stoffe? Wie sind die gefärbt? Und wo fließt die Chemie hin von Ihren Kollegen? Dieser Austauscheffekt, der ist ja ziemlich aufwendig und nicht immer umweltverträglich. Wo geht es hin?
Ich beantworte jetzt die letzte zuerst. Weil ich, die Waschung, das ist, also die Frage drängt sich auf, deswegen ziehen wir immer ganz gern einer der Hosen an, die am wüdesten ausschauen. Das sind nicht immer die Hosen, die biologisch am unverträglichsten sind. Das trifft auch auf die hier zu. Bei uns ist es so, dass generell wir bestimmte Waschverfahren, die wir für uns einfach nicht haben wollen, die besonders problematisch sind, jetzt gar nicht unbedingt, was jetzt die Chemie betrifft, die quasi noch drin ist in der Faser, wenn das Produkt zum Konsumenten geht, zur Konsumentin geht. Darum geht es gar nicht, sondern es geht um die humanökologische Komponente in der Produktion. Da gibt es bestimmte Verfahren, die wir nicht einsetzen. Das sind Kunststoffbeschichtungen, das sind Kunstharzbeschichtungen, sogenannte Resins. Das sind Applikationen, die verwendet werden in der Produktion, wo bei den Kunstharzbeschichtungen Formaldehyd frei wird. Setzen wir nicht ein. Wir machen keine Sandstrahlungen. Die setzen wir nicht ein. Wir haben einfach kaum Spezialchemie auf der Hose drauf. Der Großteil der Hosen, der bei uns rausgeht, da ist nicht mal so viel Chemie drauf wie beim herkömmlichen Haushaltswaschmittel. Jedes Kompaktwaschmittel hat Bleichmittel drinnen, hat Tenside drinnen, die in vielen Fällen künstlich sind und nicht natürlich. Hat unter anderem auch das drinnen, was wir verwenden, das sind Dispergatoren, die ökologisch völlig unproblematisch sind und auch zertifiziert sind nach dem GOTS-Standard, der ist nicht so bekannt, aber das ist der Global Organic Textile Standard, den gibt es seit 5 Jahren und ist sozusagen im Grunde die Benchmark, was solche Öko-Zertifizierungen betrifft in der Textilproduktion, also über die gesamte Wertschöpfungskette. Das sind diese Dispergatoren, die sich darum kümmern, dass der Farbanteil oder bei Kompaktwaschmitteln der Dreck, der aus der Hose rausgewaschen wird, im Wasser gebunden bleibt. Das sind mindestens 50% aller Hosen, die bei uns rausgehen. Da ist genau Dispergator dran. Der ist zertifiziert, völlig unproblematisch. Das größte Problem bei uns ist das optische Aufhellen der Hose. Und zwar gar nicht der partielle Effekt, so wie es jetzt auf der Hose ist, sondern wenn die ganz gesamte Hose aufgehellt wird. Das heißt, Jeansstoff ist typischerweise auf der Meterware dunkelblau oder schwarz. Viele Konsumentinnen wissen das gar nicht, dass der Farbton, den dann die dunkelste Stelle auf der Hose hat, der entsteht im Entfärbeprozess und nicht im Färbeprozess. Das heißt, wenn die Meterware, die ist ungefähr 1,40 breit und endlos lang, wenn man so will, die kommt zu uns auf der Rolle, ist der Stoff immer dunkelblau oder schwarz. Und erst beim Farbe rausziehen, also im Grunde bei unserer Produktion, erst bei uns in der Werkstatt, entsteht dann das Hellblau oder das Mittelblau oder sie bleibt eben dunkelblau. Aber wir färben im Grunde keine Hosen, außer wir machen Überfärbungen mit roten, grünen, was auch immer Farben. Aber im Normalfall entziehen wir nur Farbe raus und dafür wird in der Industrie Chlor verwendet, Hypochlorit. Vergleichbar im Grunde mit den, die gibt's jetzt außer bei so kleinen Haushaltspools nicht mehr, aber im Grunde mit den Tabletten, die man da ins Pool schmeißt und damit das Wasser nicht kippt, ist ein Desinfektions- und Oxidationsmittel und das ist nicht gut. Weniger problematisch, sage ich mal, in Österreich, wenn es jetzt so wie bei uns in Wien und wir haben mit denen auch Gespräche geführt, zu den Entsorgungsbetrieben Simmering geht, in einer hochentwickelte Kläranlage, besser als wenn es in China direkt in den Fluss geht, aber es bleiben Reste über. Also das Chlor ist nicht zu 100% abbaubar, bleibt im Chlorschlamm und man weiß nicht so genau, was da dann überhaupt, welche Langzeitschäden es da gibt. Jedenfalls ist es nicht zu 100% abbaubar. Da ist es so, dass wir es verwenden, wenn es der Kunde wünscht. Bei allen anderen Verfahren, also wir haben nur Biobaumwolle, die zertifiziert ist, über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Baumwollanbau, über das Färben, Spinnen, bis zu uns, bis sie zu uns in die Werkstatt kommt. Und das Hypochlorid-Thema ist das einzige Thema, das wir noch nicht gelöst haben, wo wir für uns entschieden haben, aufgrund, dass im Grunde ist es der Modeaspekt, also man braucht einfach, damit man eine Hose von ganz dunklem Blau oder Schwarz auf hellere Farbtöne kriegt, gibt es im Moment nur klar als Alternative. Wir haben für uns entschieden, es dem Kunden, der Kundin zur Wahl zu lassen. Wir klären darüber auf. Uns haben gleichzeitig jetzt auch gerade mit Unterstützung von der FFG ein Forschungsprojekt im Laufen mit einem Wiener Institut, mit der Alchemia Nova, wo wir an einem alternativen, nachhaltigeren Möglichkeit, Chemikalienprozess zum Aufhellen von Jeans arbeiten, den die Industrie in der Form A aus Kostengründen, B, weil es für die Nachhaltigkeit in der Industrie mal so ein kurzer Trend war vor 3 Jahren, der aber schon wieder durch ist, einfach die kein Interesse haben, sowas zu entwickeln. Das ist der Status quo.
Und wir versuchen überall dort, wo es geht, also manche Aufhellprozesse kann man auch mit Kaliumpermanganat machen. Also die Hose, die der Mike jetzt anhat, ist ausschließlich mit Kaliumpermanganat aufgehellt, das ökologisch unproblematisch ist. Und deswegen versuchen wir dort, wo es möglich ist, Kaliumpermanganat anstelle vom Hypochlorid zu nehmen.
Ich habe nochmal eine Frage, technische Frage. Sie sagen, es gibt nur schwarz oder dunkelblau. Ja, warum kann man das nicht gleich hellblau machen?
Kann man. Aber für die Industrie ist es einfacher. Das Garn vorm Weben 12 bis 20 Mal dunkelblau zu färben, alles standardisiert komplett dunkel auszuliefern und dann den Dreck wieder rauszuwaschen. Das Problem ist, dass in der Industrie eben alle Stoffe, der Raw Denim ist komplett dunkel. Von 5 Webern bietet einer Stoffe aus Organic Cotton an, die zertifiziert sind. Das heißt, es bleiben in Europa 5, 6, 7 Weber übrig, die überhaupt Organic Cotton Denim ausliefern. Die Mindestabnahmemengen sind im Normalfall, geht's los bei 1 Kilometer. Das heißt, wir müssen sowieso bei einer sehr beschränkten Anzahl von Marktteilnehmern schauen, dass wir die ganzen Resteln kriegen. Das, was wir bestellen, sind irgendwo zwischen 50 und 120 Laufmeter pro Denim und das fällt in der Industrie unter Mustermenge. Ja, das ist so, wie wenn man als Privatmann sich ein kleines Stofffleckerl aus dem Geschäft holt.
Trotzdem ist das für mich nicht logisch.
Nein, für mich auch nicht.
Wenn ich mir vorstelle, dass 80% der Jeans hell sind.
Es ist insofern logisch, ist es aus Industriesicht deshalb, weil die Mehrkosten äußerst gering sind fürs dunkle Färben und also die Industrie bräuchte sonst anstelle von jedem einzelnen Denim in der gleichen Stärke sonst 5 oder 6 verschiedene in verschiedenen Farbstufen. Was ökologisch betrachtet viel schlauer wäre, nur würde das plötzlich die Produktvielfalt verfünffachen, die Lagerbestände verfünffachen, den Kapitaleinsatz vergrößern. Das heißt, das steht für die Industrie überhaupt nicht dafür. Und darauf wollte ich vorher hinaus, wenn wir für eine eigene Webung, ja, da geht's los irgendwo bei 10 Kilometer. Das sind 10.000 Hosen. Das heißt, im Moment, wenn man sich, kann sich jeder ausrechnen, bei 30 bis 50 Hosen im Monat, sind wir aber sowas von weit davon entfernt. Das heißt, wir müssen im Moment mit Restposten und Resteln uns irgendwie durchschlagen. Aber ja, also die Frage ist absolut berechtigt. Es wäre viel schlauer und nachhaltiger, wenn es die Stoffe in unterschiedlichen Helligkeitsgraden geben würde.
Wie viele Hosen könntet ihr denn jetzt so über den Daumen pro Monat verkaufen?
Wir sind im Moment in einem Hinterhoflokal am Gürtel und das heißt, es ist von außen nicht sichtbar, ist relativ abgelegen und man muss sich, wie gesagt, ziemlich umständlich für einen Termin anmelden. In dem Setup, so wie es jetzt ist, haben wir nicht genau genug Kunden. Und die Wartezeiten sind im Moment auch relativ kurz. Das heißt, wenn man sich jetzt anmeldet, kriegt man in 14 Tagen einen Termin. Wie viele Hosen wir verkaufen könnten, wenn wir jetzt in der Neubaugasse wären oder irgendwo in einer Frequenzlage und man einfach reingehen könnte, und sagen kann, ich hätte jetzt gerne eine Hose, nehmt's Maß und dann ist sie 2 Wochen später fertig. Das weiß ich nicht. Ich nehme nur an, dass es ein Vielfaches davon wäre. Also im Moment muss man echt Bock drauf haben und es ist relativ unkomfortabel für den Kunden, was jetzt aber für uns okay ist, weil wir eh nicht mehr machen können.
Und dieses Geschäftsmodell, also ich finde es ja wahnsinnig spannend, noch einmal abgesehen von dem Produkt, das ihr macht, die Produktionsweise. Zwei gut ausgebildete, ich nehme mal an, gut ausgebildete Selbstständige machen was Handwerkliches, vernetzen sich mit anderen. Also es erscheint mir, dass das Modell kopierbar wäre. Gibt es da schon Nachahmer?
Es gibt jetzt, also schon zu dem Zeitpunkt, wo wir die Idee entwickelt haben, sind immer wieder Leute zu uns gekommen, die gesagt haben, ich habe das Gleiche gesehen in Amsterdam, in Kalkutta, in Buxtehude. Und dann war es eigentlich so, dass ich immer bei näherer Betrachtung herausgestellt habe, dass das ein Jeansgeschäft mit einer Nähmaschine in der Auslage ist, als Deko oder Änderungsschneider eben in Kalkutta oder was weiß ich. Jetzt ist so, dass es seit 3 Monaten ein vergleichbares Konzept gibt in New York, wo auch ein Laden...
Berlin nichts?
Nein, gar nichts. Es gibt also, unserem Wissen nach gibt es genau ein vergleichbares Konzept, das eben seit 3 Monaten in New York existiert. Dort geht's los bei $1,200 für die Hose. Was wir in Wien, glaube ich, nicht verlangen könnten. Ja. Aber diese $1,200 wären auch ungefähr das, wenn wir jetzt mit normalen Handelsmargen fahren würden, dann würden die Hosen ungefähr in der Region kosten. Ja. Das heißt, wir können die vielen Stunden, die reingehen, rechnet sich für uns nur deshalb, weil Mike und ich relativ bescheiden einen Lebensstil für unser Projekt zwangsläufig entwickelt haben, keine Handelsaufschläge raufkommen und wir halt einfach nach wie vor sehr sparsam.
Also vom Arbeitseinsatz scheint das ja wirklich eigentlich extrem billig zu sein.
Ja.
Wenn ich nachrechne, ich würde solche Stunden dürfte ich gar nicht verlangen, Stundensätze.
Ja, ja. Also es ist von wenn wir es nicht schaffen in der Produktion intelligenter, schneller, geschwinder und effizienter zu werden, dann ist es auf Dauer wirtschaftlich so nicht nachhaltig.
Ja, meine Frage schließt sich jetzt ein bisschen dran an. Ja. Ich habe mir es auch durchgerechnet, 20 Euro für die Stunde ist ein sehr günstiger Tarif.
Und da ist noch kein Material gekauft.
Ja. Ja. Und jetzt schließt sich sofort für mich eine drängende Frage auf. Seht ihr euch eigentlich persönlich mehr als sehr geniale Marketingleute, die halt jetzt zufällig mehr in die Schneiderei eingestiegen sind, oder seht ihr euch schon als Schneider?
Also wir nennen uns Gebrüder Stitch die Organic Mask Jeans Schneider. Das ist so der Claim von der Marke. Ich will mir jetzt, keinesfalls als Schneider bezeichnen, was die Qualifikation und das Handwerksverständnis betrifft. A, haben wir, also ich bin seit dem Tag, wo wir den Teststore aufgesperrt haben in der Kunstgalerie, bin ich mehr oder weniger nicht mehr an der Nähmaschine gesessen. Was den einfachen Grund hat, dass sich das alles ein bisschen rasanter entwickelt hat, als wir uns das vorgestellt haben. Und ich im Grunde genommen verrichte ich die gleichen Tätigkeiten, die ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Nämlich ich kümmere mich um organisatorische Dinge, beantworte irgendwelche Presseanfragen, organisiere irgendwelche administrativen Dinge und Marketinggeschichten. Der Mike ist deutlich näher am Handwerk dran, weil er die Werkstatt leitet, koordiniert, die Aufträge verteilt, die Logistik in der Werkstatt koordiniert und die ganzen Waschungen alle der Mike macht. Das heißt, jede Hose geht durch seine Hände, ist jetzt aber auch keine Schneidertätigkeit im herkömmlichen Sinne. Vom Teil des traditionellen Schneiderberufes ist die Beratung vom Kunden, dass man mit dem Kunden gemeinsam ein Design entwickelt und den Schnitt entwickelt. Das ist eine Tätigkeit, die ich zum Teil und der Mike zur Gänze im letzten 1,5 Jahr gelernt haben. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil, wo wir uns auch vor einem traditionellen Schneider nicht verstecken müssten, mit der Einschränkung, dass wir uns ja ausschließlich mit Hosen beschäftigt haben. Das heißt, wir haben keine Ahnung, wie man einen Schnitt für ein T-Shirt macht oder geschweige denn für ein Abendkleid. Das heißt, wir haben uns nur auf Hosen spezialisiert. Und wir sehen uns sicher mittlerweile als absolute Hosen- und vor allem Jeans-Spezialisten, weil man halt einfach also auf irgendeiner Messe kann uns mittlerweile niemand mehr was erzählen, weil der Stoffvertreter, der dort steht, der kennt vielleicht die Weberei, aber weiß nicht, was vorher oder nachher passiert. Und ich denke, dass man mittlerweile einfach, was die Jeans betrifft, ja, so von A bis Z ganz gut uns auskennen. Ja.
Ich wollte sagen, dieser hohe ökologische Anspruch, den Sie da stellt, war der bei der Kaffeegeburtsstunde schon irgendwie?
Ja, also um es zu detaillieren, war es so, dass der Mike damals schon an einem Konzept für ein nachhaltiges Modelabel gearbeitet hat. Wir sind einen Kaffee trinken gegangen, er hat mir erzählt, was er macht und hat mir erzählt, dass er gerade dabei ist, um mit der Businessplanung zu beginnen und wie der Kapitalbedarf ist, um ein Modelabel zu machen. Du brauchst Kollektionen, du musst auf Messen gehen, du brauchst einen Vertrieb, du brauchst dann ihren Wareneinsatz, weil du containerweise Ware reinholst. Das heißt, als Nicht-Modemacher, wenn du jetzt mit einem gewissen Anspruch ein Modelabel starten willst, bist du bei ein paar hunderttausend Euro unterwegs, jetzt auf konventionellem Weg. Und dann ist eben in dem Gespräch, so ist die Idee eigentlich entstanden, habe ich dann irgendwie gesagt, naja, ich hätte jetzt mehr Bock, irgendwie was zu machen, wo man einfach ein Landlokal mietet, sie reinstellt, schaut, ob es funktioniert und wenn es wer kauft, ist gut und dann entwickelt man das irgendwie mit den Umsätzen weiter und vielleicht wäre es ein Weg, nur ein Produkt zu machen. Und dann hat der Mike gesagt, naja, ein Modemarken mit einem Produkt, wie soll das gehen? Und dann haben wir gesagt, ja, irgendwie, es gibt Läden, die haben nur T-Shirts oder nur Hemden. Und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, komisch, also so T-Shirts, da gehst rein, suchst da die Farbe aus, dann die Größe aus, dann wird draufgedruckt, was du haben möchtest. Und Jeans ist das Ding, mit dem jeder oder viele von uns tagtäglich rumrennen. Da gibt es nur die Stangenware. Wieso eigentlich? Aber um die Frage zu beantworten, das Nachhaltigkeitsthema war von Anfang an da. Und für Mike was irgendwie ein zentrales Ding, bei mir war es einfach so, dass ich immer gedacht habe, wenn wir jetzt was Neues anfangen, dann sollen die Kunden den Preis dafür zahlen und ich habe vorher in meinem beruflichen Vorleben viel mit China gearbeitet, habe containerweise Zeug aus China importiert, war auch in China, kenne dort die Arbeitsbedingungen und ja, das macht nicht unbedingt Spaß.
Also das heißt, bevor die Jeans festgelegt wurde, hätte es auch Ziegenkäse oder ein Gasthaus werden können? Oder?
Es hat sich so ergeben, also vor dem Café hätte man eigentlich nie daran gedacht, irgendwie gemeinsam was zu machen, weil wir waren auch nicht die dicksten Kumpels vorher. So, das kann ich jetzt so gar nicht beantworten.
Jetzt muss ich noch was fragen, ja? Der grüne Anspruch, so unter Anführungszeichen, ja, trägt der zu eurer Attraktivität bei?
Gar nicht. Ja. Es ist also so, dass von, sag ich mal, 100 Kunden interessiert es 2. Ja. Es gibt den Moment, wo man vor sich selber den teuren Kaufpreis, wenn man was Teures kauft, sucht man Argumente, um es vor sich selber zu rechtfertigen. Ja, da kommt der Aspekt ins Spiel. Aber wenn jemand das als zentrales Motiv ökosoziale Dimension hat, dann muss er nicht 400 Euro dafür ausgeben, um eine Hose zu bekommen. Und das zentrale Kaufmotiv bei uns ist einfach die Passform, dass man, so wie du auch am Anfang gesagt hast, bei Männern ist es so, dass man gern immer wieder die gleiche Hose kauft, bis dann irgendwann das Label den Schnitt ändert. Dann rennt man 3 Samstage lässt sich von der Freundin 3 Samstage durch irgendwelche Umkleiden schleppen, wirft dann irgendwie das Handtuch und bei den weiblichen Kunden ist es oft so, dass die einfach eine sehr konkrete Vorstellung haben und sagen, ich möchte jetzt was mit viel Elastan, mit dem und dem Schnitt und die Farbe ohne Löcher. Und dann kann man gut und gern ein paar Wochenenden damit verbringen, die Hose zu suchen und findet es dann am Ende doch nicht. Also das ist der Grund, warum die Leute zu uns kommen. Die ökosozialen Aspekte haben wir uns eher gebildet und sozusagen jetzt freiwillig eingetreten. Ich sage es deshalb so, weil sie unsere Arbeit massiv erschweren. Der Einkauf von Materialien ist für uns mit den Ansprüchen, die wir haben, deutlich schwieriger. Also die Zeit in Materialeinkauf, die wird sie wahrscheinlich dritteln oder vierteln, die Zeit, die dafür notwendig ist, um die Materialien zu beschaffen. Wir kriegen viele Stoffe, die wir gern hätten, mit einer bestimmten Beschaffenheit kriegen wir einfach nicht, weil es nicht zertifiziert gibt. Und ja, wir haben, es gibt dann auch öfter eben Entscheidungen, die man treffen muss. Ja, und wir haben da am Anfang dann Mails an 100 Umweltorganisationen und an die WWFs und Greenpeaces und Fußabdruckexperten geschickt und mit Fragen, ist es in Ordnung, einen Nicht-Organic-Reißverschluss in unsere Hosen zu geben? Ist es in Ordnung, wenn wir das verwenden oder das machen? Und die Antworten sind unterschiedlich, weil der eine sagt, es ist gescheiter, den Nicht-Organic-Stoff von 100 Kilometer entfernt zu transportieren, als den Organic-Stoff aus Japan einfliegen zu lassen, wegen dem geringeren Fußabdruck. Wie wägt man das ab? Wie rechnet man das aus? Und dann haben wir im Endeffekt, sind wir dazu übergegangen, dass wir die Entscheidungen einfach selber treffen, uns die Fragen, wenn sie sich dann anschauen, und dann einfach das so machen, wie wir glauben und wie wir sagen, dass es für uns einfach in Ordnung ist und ja.
Ihr habt erwähnt, dass ihr die Designs und Entwürfe mit den Kunden gemeinsam erarbeitet.
Ja.
Also insofern wollte ich fragen, wie weit versteht ihr euch eigentlich als Modedesigner? Ihr habt ja den Fashion Award bekommen und ein klassisches Modelabel sozusagen arbeitet ihr eigentlich, indem es die Designs vorgibt.
Wir verstehen uns nicht als Modedesigner. Also wenn wir jetzt die Wahl hätten zwischen Schneider und Modedesigner, sind wir sicher eher Schneider. Warum? In der Mode rennt so, dass sich irgendwer, also in New York überlegt sich heuer wer, der Farbenrat, welche Farben 2017 die Modefarben sind. Ja? Nach der Überlegung kaufen dann die Weber ihre Farbstoffe heuer ein, weben die Stoffe, bieten sie dann übernächstes Jahr auf den Stoffmessen ein, an dort kaufen die Labels das, dann kommt es in die Kollektionen und das, was diese vor 4 Jahren überlegt haben, was die Modefarben sind, mit dem rennen wir dann heute alle um und um. Ja? Das gleiche Diktat gibt es bei den Schnitten, das gleiche Diktat gibt es, was wann wieder aktuell ist, wieder aufgegriffen wird. Unser Wunsch ist der, dass der Kunde zu uns kommt und wir mit dem Kunden gemeinsam versuchen, die Hose zu finden, so wie sie für den Kunden passt. Wir unterstützen den Kunden dabei, machen Vorschläge dabei, haben schon mehr Freude dran, wenn das jetzt für uns irgendwie eine ausgefallenere oder buntere oder lässigere Hose ist, was uns einfach jetzt persönlich mehr taugt. Aber wir sehen unseren Job nicht darin, dass wir dann jemandem was aufs Auge drucken, sondern es geht darum, dass wir die mit dem Kunden gemeinsam für den Kunden die Hose entwickelt, die für ihn passt und nicht darum, dass wir unsere eigenen Ideen irgendjemandem diktieren.
Ja, wir werden aber, glaube ich, in der Außenwahrnehmung, wird man immer schubladisiert und es gibt irgendwie die Schublade des Schneiders, der aber im Außenauftritt relativ unauffällig ist, eigentlich auch ein klassischer Dienstleister ist, der oft auch keine Marke in dem Sinn hat, die er auf jedes Produkt nach außen hin sichtbar drauf gibt. Da gibt es eine Schublade dafür, für diesen typischen Herrenmaßschneider. Und es gibt die Schublade für den Designer, für die Designerin. Und wir passen da irgendwie nirgends rein und deswegen werden wir, glaube ich, meistens in eine der beiden Schubladen gegeben, meistens eben in die Designer-Schublade, weil wir, glaube ich, im Unterschied zu vielen anderen Maßschneidern einfach einen ganz anderen Außenauftritt haben und bei uns einfach die, oder allgemein bei Jeans im Unterschied zu einem Anzug oder zu einem Hemd die Marke, das Markenimage viel wichtiger ist auch für den Konsumenten, öfter in die Designer-Schublade gesteckt und deswegen haben wir, glaube ich, dieses, also immer wenn die Presse über uns schreibt, dann sind wir meistens Designer, obwohl es nicht unser Selbstbild ist.
Und es gibt dann auch sehr klischeehafte Begleiterscheinungen, also die Leute verbinden mit einem Designer, dass der an der Angewandten studiert hat, dass der gewisse sexuelle Orientierung hat und wir sind also mit diesen und vielen anderen Klischees werden wir eigentlich regelmäßig auch konfrontiert. Ja.
Ich habe gleich zwei Fragen, die sich mir aufdrängen. Die erste ist kurz und ein bisschen bekannt. Hat euch das zuständige Bezirksfinanzamt in Wien einen Job noch nicht als Liebhaberei deklariert? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage bezieht sich, also mir drängt sich das irgendwie so auf, dass ihr mit euren Hosen eine Story und ein Event mitverkauft. Sie sind also absolut Einzelstücke, das gehört dazu und das, man muss sich sozusagen anstellen, dass man es kriegt und es ist sozusagen ein Entwicklungsprozess, der dabei ist. Und da stellt sich mir die Frage, ob man das nicht auf, ob sie euch schon Gedanken darüber gemacht hat, ob man das nicht von der Idee her auf andere, auf Schuhe, Möbelstücke oder irgendwas übertragen könnte, sozusagen als Lehrstück in einem sehr geschickten Marketing.
Meinst du jetzt, dass andere Leute da irgendwie Anleihen nehmen könnten oder meinst du, ob wir uns gedacht haben, was wir noch alles machen können?
Ja, also als ökonomische Idee beeindruckt mir euer Weg sehr stark. Und ihr habt das erlebt und ihr habt es entwickelt. Und wie beurteilt ihr das? Könnt man das jetzt auf Schuhe, Möbelstücke, Schmuck oder irgendwelche anderen unter Anführungszeichen Designersachen übertragen?
Also was ich euch zeigen kann, ist, wir haben jetzt ein, das ist jetzt quasi unser erstes Produkt, das haben wir vor dem Sommer präsentiert, das nicht Hose ist, das sind Gürtel und da haben wir uns das Konzept so überlegt, dass es 5 verschiedene Schnallenmotive gibt, 10, 15 verschiedene Lederfarben und 4 verschiedene Metallverarbeitungen, also das ist ja zum Beispiel ein Schnallenmotiv mit einem gelben Leder, das tätowiert ist, das, wo das Metall schwarz rodiniert ist. Das ist ein anderes Motiv, das vergoldet ist, das nochmal schwarz rodiniert, silber rodiniert, oxidiert das Messing und die Knöpfe dazu, wo es dann halt bei der Hose Knöpfe, Nieten und Gürtel irgendwie in der gleichen Metallfarbe.
Das, ja. Das Leder zu tätowieren, das kann man sich wirklich so vorstellen wie ein Tätowierer, der...
Ja, also bei dem Gürtel sind 6 Stunden Nadelarbeit drinnen. Wie das jetzt dann, ja, wie das jetzt funktionieren wird und ob, das werden wir sehen in den nächsten Monaten, also das waren jetzt nur mal die Prototypen. Was die Liebhaberei betrifft, hat man das Problem mit der Finanz erst nach ein paar Jahren und ich klopfe auf Holz, dass wir es schaffen, dass man von der schwarzen Null auch da andere Ziffern davor schreiben und ein paar Nullen noch anhängen können. Ja. Das, daran glauben wir auch. Ja.
Weil deine Frage, wenn ich die richtig verstanden habe, geht ja ein bisschen in die Richtung, ob wir einfach quasi nach wie vor Werbefuzis sind und jetzt unsere Marke überall Geschichte erzählen und überall drüber stülpen und uns eh wurscht ist, ob das jetzt Jeans sind oder nicht, auch wenn sie nicht dahin, also uns ist jedenfalls, wir haben glaube ich ursprünglich wollten wir aus dem Marketing raus. Wir wollten ja keine Werbefuzis mehr sein, weil wir haben halt jahrelang Papier verkauft oder Konzepte auf Papier und es war schon der Wunsch, irgendwie so ein Industrieprodukt zu fertigen, das man dann auch angreifen kann. Und das haben wir jetzt. Wir haben dann im Zuge des Prozesses festgestellt, dass die Marketingkomponente einfach auch da jetzt wieder wahnsinnig wichtig ist und auch den Spaß am Marketing wieder ein bisschen entdeckt. mit dem Unterschied, dass man, wenn man Agentur ist, Konzepte macht für andere, wo dann irgendwer darüber entscheidet, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht. Und Agenturschicksal ist sehr oft, dass das, was die Agent, was man selber, was einem am meisten Spaß macht, finden die Kunden dann oft zu progressiv und zu wild. Und dann muss man was meistens geht man einen Kompromiss sein, speziell bei großen Konzernen, da wird es dann irgendein so Wischiwaschi-Ding, weil das ist für alle dann sicher und da rückt man an keinen Sesseln und dann wird so ein Halberts-Ding und das macht dann weniger Spaß. Jetzt machen wir einfach das, was uns am meisten taugt. Also das ist, bei uns geht's nicht nur um Business, sondern wir machen eben das, was uns gefällt.
Das war auch eigentlich unsere ganz am Anfang oder von Anfang an unsere Hauptmotivation, dass wir was machen, was uns taugt, wo wir hundertprozentig dahinter stehen. Und ich sage mal, das, was wir jetzt an Lebensstandard eingebüßt haben, das haben wir jetzt nicht, weil wir glauben, dass wir dadurch dann in 3 Jahren doppelt so viel verdienen können wie vor 3 Jahren, sondern einfach, weil wir was machen wollten, was uns richtig taugt.
Da war noch eine Frage.
Ja, nochmal zu Ihrem Konzept. Das Phänomen ist ja heutzutage die Masse. Nicht? Wenn ich mir das Straßenbild angucke, was da läuft, da kann einem ja manchmal grau werden vor Augen, nicht? Und wenn Sie dann in die Geschäfte gucken heute, jetzt haben Sie wieder die Winterkollektion drinstecken, da können Sie manchmal gar nicht sagen, wo wollen Sie da einkaufen, nicht? Ja, können Sie alles kaufen. Ihr Konzept ist das, glaube ich, so habe ich das jetzt verstanden. Sie wollen die Masse, aus der Masse etwas Exklusives machen. Nicht, dass Sie sagen, ich nehme einfach die Jeans raus, das ist ja der Massenartikel per se, nicht? Den nehme ich mir und mache da jetzt mein Konzept rein und habe dann einen individuellen Artikel hergestellt. Und den kann ich dann auch entsprechend verkaufen und auch Geld machen. Das ist, finde ich, das ist eine super Sache. Ich finde die gut. Aber das ist, glaube ich, Ihr Konzept, was Sie da
also
wollen.
Also unsere Triebfeder war weniger was Exklusives zu machen, mehr was Individuelles. Wir würden gerne, im Grunde würden wir es gerne eigentlich auch billiger anbieten können. Es können wir aber nicht. Und wir müssten eigentlich, um jetzt schon, also wenn wir unsere Zahlen jetzt irgendwann Bekannten zeigen, der Finanzer ist, der sagt, na, ihr müsst doppelt so viel verlangen für die Hosen. Ja. Also ich denke, der Antrieb war ja nicht ein Luxusprodukt zu kreieren, oder? Sondern
ja, es kommt darauf an, was man als Luxus jetzt definiert. Wenn Luxus Prestige ist, dann ist die Antwort nein. Wir glauben aber daran, und da haben wir wirklich 6 Monate, nachdem wir im Marketing-Fuzzi sind, haben wir das 6 Monate gewälzt. Wir haben keine Ahnung gehabt vom Jeans machen, aber marketingmäßig haben wir das Ding schon durchgeplant gehabt bis ins Jahre Schnee. Wir glauben daran, dass es zu jedem Trend einen Gegentrend gibt. Und der Trend in den letzten Jahren war, Produktionen nach Fernost zu verlegen, möglichst günstige Produkte zu haben, die man nach wurscht 2 Monaten spätestens am Jahr wegwirft, was jetzt Bekleidung betrifft, dass sehr viel globalisiert wird, Bekleidung oder das, alles, was an Arbeit und am Prozess in Bekleidung drinnen steckt, ist nicht sichtbar, weil es eben extrem weit weg ist, dass es dazu eben einen Gegentrend gibt, der jetzt vielleicht zumindest jetzt noch nicht die Masse ist, aber wir brauchen für unser Produkt nicht die Masse. Wir würden zwar gerne ein massentaugliches Produkt machen, das ist es vielleicht in 20 Jahren, aber jetzt ist es für uns undenkbar aufgrund der Kostenstruktur, aber wir glauben eben an diesen Gegentrend, der heißt nicht Globalisierung, sondern Lokalisierung. Das sehen wir jetzt schon, dass erste Produktionen auch in der Industrie, wenn man mit der Industrie spricht, gibt es da Leute, die sagen, auch Konzerne holen schon wieder erste Produktionen zurück nach Europa oder näher nach Europa. Es gibt diesen Öko-Trend und es gibt einen Individualisierungstrend, dass wir eben nicht mehr alle uniform sind. Individualisierung heißt für uns nicht, dass jetzt alle gleich oder jeder ganz anders sein wird oder muss, sondern dass man sich eben soziale Orientierungspunkte stärker als in der Vergangenheit selber wählt. Also dass Institutionen wie Kirche, Großfamilie immer stärker abgelöst werden, auch von Marken, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, auch von Marken, von Lifestyles, von Jugendkulturen, zu denen man sich hinorientiert, aber sich die eben, und das ist Individualisierung, dass man sich die selbst aussuchen kann und die am Netz, in die man nicht unbedingt hineinwächst, jetzt aus kirchlichen oder großfamiliären Strukturen. Und die drei Trends, Individualisierung, Öko, Lokalisierung, das ist eigentlich die Basis fürs Konzept.
Unser Wunsch oder Traum auch irgendwo, wo wir jetzt im nächsten Jahr uns irgendwo oder das plausibilisieren müssen und schauen müssen, ob es geht. Unser Wunsch wäre, in Wien eine Art urbane, größere Produktion auch zu haben und unser Zeug auch woanders verkaufen zu können. Das ist halt was, wenn man mit Textilleuten spricht, wo halt jeder den Kopf schüttelt und sagt, es geht eben nicht. Und leicht ist es auch nicht, soweit wissen wir es jetzt auch schon, weil halt bei uns einfach das, was man noch Kollektivvertrag bei Mindestlohnzahlung jemanden in der Stunde zahlen muss, am Ende des Tages höher ist als das, was in den üblichen Produktionsländern
Monatsgezahlt wird.
Naja, oder 5,5 Tag in Wien entspricht dem Monatslohn. Ja, das ist Punkt A. Und Punkt B ist, dass natürlich eine individualisierte Produktion, wo nicht jedes Ding gleich ausschaut wie das andere, deutlich komplexer und zeitaufwendiger ist. In der Industrie entspricht der Durchlauf von einer Hose in der Konfektion, von dem zugeschnittenen Teilen bis zur fertig vernähten Hose, 12 bis 15 Minuten. Diese Zeit brauchen wir, um die Knöpfe einzuschlagen bei einer Hose.
Weil jetzt noch einige Fragen sind. Wir sind jetzt auf eine solche Größe geschrumpft, dass wir das schon fast in informellen Teil überführen können. Ihr werdet noch ein bisschen hier sein. Ich müsste das Bier noch austrinken.
Ja.
Du brauchst noch ein neues.
Ich brauche auch noch eins.
Ja. Eben. Darf ich Sie bitten, die Fragen dann quasi nach hinten mitzunehmen? Ich gebe Ihnen nur noch einige Veranstaltungstipps mit auf den Weg. Nach hinten an die Bar. Und zwar die nächsten Veranstaltungen. Dann der nächste Kepler-Salon zum Mittag ist kommenden Donnerstag zum Thema Wie denken Soziologinnen mit Franz Wagner. Er ist Soziologe. Es wird Griesnockerlsuppe geben, 12.30 Uhr Donnerstag. Am Sonntag für Polnisch Sprechende unter Ihnen, wahrscheinlich sind es nicht sehr viele, fremdsprachige Matinee, 10.30 Uhr mit dem Schauspieler Andrzej Petryka vom Landestheater. Und für die Nicht-Polnischsprachigen gibt es am Montag sofort etwas Deutschsprachiges. Zum Thema Logik ist das Denken computerisierbar mit dem Gast Bruno Buchberger. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, ganz herzlichen Dank an die Gebrüder Stitsch.
Danke sehr.
Ja.
Danke für die Einladung.
Schönen Abend, danke.